Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christoph Spandauer. Wir werden heute eine weitere Perle auf unsere Perlenschnur der buddhistischen Weisheiten fehlen. Und zwar wird es heute um die Gerechtigkeit gehen, von der ich bereits, Silvia, gestanden habe, dass ich mir mit dieser Tugend irgendwie etwas schwer tue, weil sie mir so abstrakt erscheint. Von daher bin ich jetzt sehr froh, Silvia, wenn du das mal hier etwas genauer darlegen wirst. Beginnen werde ich mit einem Zitat des Dalai Lama, das hast du auch in deinem Buch vorangestellt, diesem Kapitel. Ich glaube, dahingehend können wir uns alle noch einigen. Denn der Dalai Lama sagte, alle Wesen wollen glücklich sein und nicht leiden. Darin sind sie alle gleich. Dem stimme ich zu. Und jetzt geht es weiter. Die Gerechtigkeit als eine der vier Kardinaltugenden. Wir hatten ja schon öfters jetzt auch über die Kardinaltugenden gesprochen. Lauter sprechen, sagt Silvia gerade. Und wieso ist die Gerechtigkeit eine Kardinaltugend?
Ja, also wir sind Menschen und wir leben nicht isoliert. Wir leben immer mit anderen zusammen, selbst wenn wir sehr zurückgezogen leben. Aber wir können gar nicht ohne andere Menschen überleben. Und wenn ich nur durch meine Wohnung gehe und gucke, was da alles durch die Arbeit anderer Menschen entstanden ist, ich meine, da komme ich überhaupt nicht zum Ende meines Nachdenkens. Ja? Also ich kann gar nicht. Ich kann ja, selbst wenn ich jetzt einen Garten habe, ich kann mich nicht völlig alleine ernähren und ich kann auch nicht, habe auch kein Schaf und dann die Wolle spinnen und was weiß ich was alle. Es gibt Selbstversorger, die das versuchen, aber insgesamt bin ich angewiesen auf andere, auch auf Gespräche mit ihnen. Jetzt ist aber das riesige Problem, und da habe ich ehrlich gesagt die Zusammenhänge erst mit der Lektüre, durch die Lektüre mit von Hannah Arendt kapiert, die sagt, Politik und Recht sind die Bereiche der Gleichheit. Vor dem Gesetz und bei Wahlen und so sind wir zumindest, ist das der Anspruch in demokratischen Gesellschaften, gleich. Aber wir sind, das ist jetzt wieder meine Worte, wir sind verschieden. Jeder Mensch ist anders. Vor allen Dingen, wenn er den Mund auftut, hat mal Pema Chödrön, eine buddhistische Lehrerin, gesagt. Und Hannah Arendt sagt, die Gesellschaft ist der Bereich der Unterschiede. Da darf ich mir die Leute als Freundschaften, als Freunde, Freundinnen wählen, die ich will. Ich darf mit denen Karten spielen oder mit denen Sport treiben. Da darf mir niemand vorschreiben, also jetzt in demokratischen Gesellschaften. Es hat die Tendenz gegeben im letzten Jahrhundert, ja, Gleichschaltung, Gleichschaltung, Gleichschaltung in Ost und West, ja. Und das funktioniert nicht besonders gut. Da wird die Kreativität der Menschen wird da blockiert. Also wir brauchen den Freiraum, eigenen Interessen zu folgen, und die sind halt unterschiedlich. Und um das auf das Zitat vom Dalai Lama zurückzukommen, alle Menschen wollen glücklich sein, also alle Wesen sogar, und nicht leiden, und das ist auch in Ordnung. Nur, was sie unter Glück verstehen und was ihnen Leid bereitet, ist halt nicht dasselbe. Ja, die einen fühlen sich in einer kleinen Wohnung wohl, weil sie nicht so viel machen müssen und nicht so viel aufräumen und putzen müssen. Die anderen gehen in einer kleinen Wohnung, wo sie alleine wohnen, emotional ein. Die brauchen andere Menschen um sich herum. Die einen wollen viel in die Natur, die anderen wollen am liebsten immer nur Bücher lesen, also was auch immer. Ja. Die einen arbeiten gerne produktiv und aktiv und leistungsbezogen und die anderen dödeln lieber ein bisschen rum. Also ich meine, das sind jetzt alles Holzschnitte. Ja, aber Menschen sind verschieden. Und das ist die unglaubliche Herausforderung für jede Gesellschaft. Autoritäre oder sagen wir mal traditionelle Gesellschaften, wo halt der Stand bestimmt, wie du lebst, Großfamilie. Da ist immer jemand da, gut, in Italien war es eher die Großmutter und bei uns dann irgendwann eher der Großvater und so weiter, wie auch immer. Ist es scheinbar einfacher, aber auch da gab es immer Menschen, die das nicht ertrugen und rausgingen, die Pioniere in allen Gesellschaften. Also selbst in frühen Sammler- und Jägergesellschaften gab es solche, die rausgingen und was Neues probiert haben und auf Wanderschaft gingen, Völkerwanderung und so weiter. Also es ist nicht einfach und jetzt muss man gucken, dass man Gleichheit nicht als Gleichheit der Bedürfnisse versteht. Und da finde ich hilfreich auch eine buddhistische Unterweisung über zwei Arten der Motivation und zwei Arten der Absicht. Das sind jetzt meine Formulierungen. Der Begriff Motivation stammt ja aus der Psychologie und bezieht sich eigentlich eher auf die Vergangenheit. Während Absicht bezieht sich eher auf das, wo ich hin will. Also ich sage immer, Motivation, warum? Aufgrund vergangener Erfahrungen. Absicht, wohin, wozu? Das ist sozusagen ein Wunsch nach Entwicklung, nach Veränderung, nach Neuem. Ja? Ich brauche, also Menschen wollen ihre kurzfristigen Bedürfnisse erfüllen. Essen, Trinken, Dach über dem Kopf, ja? Ein bisschen Minimum an Begegnungen, Lebensunterhalt, kurzfristige Bedürfnisse. Das brauchen wir zum Überleben. Müssen wir können, sonst sterben wir ziemlich bald. Wir sind alle die Erben, die Nachfolgerinnen von Überlebenden, die das konnten. Dann gibt es langfristige Bedürfnisse, wo man auf kurzfristige Genuss verzichtet und man isst nicht gleich die ganze Ernte auf und isst gleich alles auf, sondern man legt Vorräte an oder man schließt eine Versicherung ab oder man kauft etwas oder spart auf etwas hin. Das habe ich als Kind auch gemacht, Geld gespart, dass ich mir ein Fahrrad kaufen konnte oder Skier oder sonst was. Ja. Also kurzfristige, langfristige Bedürfnisse. Das eine braucht man zum Überleben, das andere, um einigermaßen so ein bisschen gut zu leben. Aber das reicht nicht aus, um wirklich zufrieden zu sein. Und das kriegt man ja in der heutigen Zeit mit. Wenn es nur um meine kurz- und langfristigen Bedürfnisse geht, dann endet es im Konsum und in ständiger Zerstreuung. Ja? Und dann haben sie zwei Absichten formuliert. Das eine ist Freiwerden von Kleshas, von Verblendungen, von Dia, Hass und Verblendungen in ihren 84.000 Varianten. Das ist sozusagen ein spirituelles Ziel. Ich will mich selber verstehen lernen. Ich will meine Gierstruktur, meine Varianten von Ablehnung, Aggressionen, Verachtung oder was auch immer ich da habe und meine Unwissenheit zumindest bemerken und ein bisschen reduzieren. Das ist für manche Menschen sehr, sehr wichtig. Aber das heißt nicht, dass man die ersten beiden Motive nicht mehr braucht. Ich muss weiterhin überleben, ich muss einigermaßen eine Lebenssituation haben, die auf Dauer angelegt ist. Dann habe ich sozusagen vielleicht ein bisschen Freiraum, um meine Verblendungen zu erkennen. Aber auch das scheint nicht auf Dauer auszureichen. Dass man immer nur selbstbezogen, da bin ich gierig, da bin ich abwertend, da ärgere ich mich und das weiß ich nicht. Man braucht auch den Blick nach außen und es dann gilt als die höchste Absicht, ein Leben zum Wohle aller. Bodhisattva-Ideal. Ja, ich will leben zum Wohle aller. Das heißt nicht, dass ich nicht esse. Das heißt nicht, dass ich nicht eine schöne Wohnung haben kann oder Kleidung, die mir gefällt oder so. Das heißt nicht, dass ich nicht Selbsterkenntnis übe und versuche, meine Schwächen zu erkennen. Aber ich will dann in dem Maße, wie es mir möglich ist, zum Wohle von anderen leben. Da gehört Höflichkeit dazu, Freundlichkeit, die vier unermesslichen Haltungen sind dann eine große Hilfe. Ich bin einfach wohlwollend, freundlich, gucke auch auf das, was funktioniert bei anderen, freue mich über ihre Erfolge. Und dieser Blick, das ist halt auch buddhistische Lehre, hilft mir auch, mich selber positiver zu sehen. Ja? Wohlwollend für mich, aber es ist nicht so rum, erst habe ich ganz viel Wohlwollen für mich und Freude über mich und dann gucke ich mal nach außen. Sondern die Welt ist ein Spiegel. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, das Gute in anderen zu sehen oder was sie Gutes machen oder wo sie hilfreich sind oder wo sie was können, das ist auch ein Spiegel meiner vielleicht noch unentdeckten Potenziale. Also das wird manchmal unterschätzt ein bisschen, dass wenn ich andere Leute positiv wahrnehme, sozusagen das auch ein Spiegel sein kann, nicht bei allen Sachen, eigene Fähigkeiten zu entdecken. Unheimlich wichtig. Also, und halt, wenn es schwierig ist, was halt auch passiert, wenigstens ein bisschen Mitgefühl haben mit anderen. aber auch mit mir. Ja, also mit meinen Schwierigkeiten, Mitgefühl, mit den Schwierigkeiten von anderen, wobei das Mitgefühl und das Einfühlungsvermögen sind halt begrenzt durch die eigenen Erfahrungen. Ich kann nicht alles nachvollziehen, was andere Leute erleben, und dann Gleichmut oder Gelassenheit, weil das Leben halt weiterhin Probleme haben wird. Natürliches Leiden gehört zum Leben dazu. Wir können das Zusätzliche verringern, wenn wir weniger Gier, Hass und Verblendung haben, aber die Dinge verändern sich und niemand besitzt Erfahrungen. Es gibt keine Instanz, die Erfahrung besitzt und daher kontrollieren könnte. Also es wird auch weiterhin alles ein bisschen wechselhaft sein und ich kriege es nicht völlig in den Griff. Und da brauche ich ein gewisses Maß an Gelassenheit und Gleichmut. Und da hilft es mir, das hilft mir im Umgehen mit anderen, dass ich akzeptiere, ich habe nicht alles im Griff, aber die auch nicht. Kann helfen im Zusammenleben.
Ja, jetzt haben wir ja einige der buddhistischen Tugenden nochmal gut kennengelernt, aber mir fehlt immer noch die Grundlinie tatsächlich der Gerechtigkeit, denn die Gerechtigkeit, die geht ja praktisch wie ein Schwert, so sehe ich das da mitten, schon mitten durch. Gerechtigkeit heißt ja auch immer ich und die anderen. Wie kann ich denn in einer Gesellschaft leben, in der die einen auf der Straße leben müssen und die anderen einen irrsinnigen Reichtum haben? Ich meine, das sind ja eigentlich die Fragen der Gerechtigkeit. Wie wollen wir damit umgehen? Wollen wir jetzt Mitgefühl haben mit den Reichen? Oder wollen wir sagen, aber das ist doch nicht gerecht, dass die einen gar nicht mehr wissen, wo sie hin sollen mit ihrem Geld und die anderen auf der Straße liegen? Und das macht für mich die Gerechtigkeit so schwierig, weil sie so außer Balance geraten ist.
Das Problem ist halt, man kann Gerechtigkeit nicht vorschreiben, weil es dann immer diese Leute gibt mit den Schlupflöchern und die dann ihre Gelder irgendwo anders hinschieben. Wir wissen inzwischen viel darüber und ich bin schon froh, dass wir in Deutschland einen gewissen Sozialstaat haben, wo es gewisse Verantwortung gibt für die Menschen, die halt nicht so gut klarkommen. Aber ich denke, wir sind immer noch in diesem unglaublichen Umbruchprozess, wo sozusagen die kleineren Einheiten, die es halt vorher gab, Familie, Großfamilie, Sippe, Region, regionale Zusammenhalt, wo das noch ein Stück weit die gleichwertigen oder sagen wir mal vergleichbaren Lebensverhältnisse möglich machte, weil man halt näher zusammenwohnte und die technischen Fortschritte nicht so riesig waren. Aber je mehr diese sozialen Netze brüchig werden und Leute nur noch alleine oder in sehr instabilen Beziehungsverhältnissen leben und dieses Leistungsprinzip in einer Weise überhöht wird und verfälscht wird und degeneriert wird, im Sinne von, Erben sind keine Leistungsträger. Die erben einfach von den Eltern was, das sie gar nicht erwirtschaftet haben oder durch eigene Leistung bekommen haben. Es ist sehr schwierig, also in diesem Umbruch jetzt, und wir versuchen einiges, es gab ja viele Versuche immer wieder, wie man da gleich oder vergleichbare Lebensverhältnisse schaffen kann, aber es braucht dazu Menschen, die das wollen, und man kann das halt, ich habe noch nie den Schalter entdeckt, wie ich bei gierigen Leuten oder bei reichen Leuten, die nicht teilen wollen, den Schalter umlegen kann. Und von daher denke ich, da finde ich den Buddhismus sehr hilfreich, es braucht die eigene Erkenntnis, es braucht lokale Strukturen, Zusammenhalt, Begegnung, wo man andere inspiriert, Großzügigkeit zu üben. Also ich denke nicht, dass der Staat die Pflicht hat, alle Leute gleichmäßig zu versorgen. Es braucht auch diese Menschen, die spenden. Es gibt ja viele Spendenprojekte und das ist auch notwendig. Es reicht nicht, einfach alles über den Staat organisieren zu wollen. Das klingt ein bisschen infantil immer. Ja, der Staat soll sich um alle kümmern und dafür sorgen, dass alle gut genug leben. Ja, ich meine, ich kriege schon mit, wenn ich einkaufe, was bestimmte Leute dann in ihrem Einkaufskorb haben. Da sind dann viele, Zigaretten drin und Alkohol und irgendwie Fast Food, wo ich denke, hallo, so wird deine Figur auch nicht irgendwie ein bisschen sportlicher, wenn du so isst. Ja, also ich denke, es braucht Zusammenhalt lokal, wo man sich inspirieren kann, sich umeinander zu kümmern. Und ich finde auch die Ich finde auch Spendenprojekte und Sponsoren für bestimmte Bereiche, finde ich was sehr Sinnvolles. Und da gibt es ja auch viele gute Projekte. Aber es ist sehr schwierig, weil du Menschen nicht von außen verändern kannst. Du musst gucken, wie kommt man dahin? Wie kann man sie inspirieren? Und das wird manchmal übersehen, wenn man den Anspruch hat, es soll aber mehr gleichwertige Lebensverhältnisse geben. Und das Problem ist natürlich heutzutage, dass wir früher wussten wir nicht so viel voneinander und heute kann jede Person über ihr Smartphone sehen, wie Menschen in reichen Ländern, wohlhabende Menschen in reichen Ländern leben und dann denken sie, alle würden so leben dort. Ja, oder ich sollte das auch haben. Und das ist halt eine Neigung von Menschen, dass man immer halt auch auf die anderen guckt und wenn die Lebensverhältnisse nicht so sehr auseinanderklaffen, kann man das besser ertragen, wenn es halt ein bisschen Unterschiede gibt. Aber wenn die Unterschiede, die sozialen und die einkommensmäßigen, wohlstandsbezogenen zu groß sind, dann entsteht halt sehr viel Neid, auch Sozialneid. Und dann wird man wütend und dann hat man Feinde, Feindbilder und das hilft natürlich auch nicht so besonders. Also ich finde es sehr eine große Herausforderung, aber ich setze darauf, dass Menschen als Vorbilder oder lokal versuchen, andere zu motivieren, einander zu helfen. Beizustehen natürlich auch soziale Projekte durchzubringen, Menschen beraten, wie man in den Sozialhilfedschungel sich zurechtfindet und so. Finde ich alles wichtig. Tafeln, Freundinnen an der Tafel mitarbeiten oder ich kenne Cafés, die halt abends ihre übrig gebliebene Ware ins Altenheim bringen oder in die Klinik oder zur Tafel. Kenne ich. Finde ich toll. Statt es wegzuschmeißen.
Ist ein kleiner Versuch.
Ja, ja. Ja.
Vielleicht eine Art von Wiedergutmachung. Muss nicht notwendigerweise Gerechtigkeit herstellen, aber ist ein mitfühlender Versuch. Oder? Und dann frage ich dich als nächstes, steht denn das Mitgefühl und die Gerechtigkeit nicht tatsächlich mitunter sich konträr gegenüber? Also gucken wir uns zum Beispiel jetzt mal das Beispiel an mit, was ja schließlich die Menschen schon auch ein bisschen durcheinander gebracht hat, war, als Joe Biden seinen Sohn amnestierte.
Ja.
Gegen geltendes Recht.
Ja.
Ja. Weil er hat es gemacht, weil er wusste, wenn er ihn jetzt amnestiert und der Donald Trump, wird sein Sohn kein gutes Leben haben.
Ja.
Also sprich, die Liebe, sein Mitgefühl für seinen Sohn hat ihn als Präsidenten der Vereinigten Staaten dazu bewogen, gegen die Gerechtigkeit zu verstoßen.
Ja.
Ist das nicht ein Beispiel dafür, wie sich mitunter tatsächlich Mitgefühl und Gerechtigkeit bös beißen können?
Also für mich beißen sich da nicht so sehr Gerechtigkeit und Mitgefühl als Sippendenken, Familiendenken. Das ist mein Sohn, ich kümmere mich um meinen Sohn. Und also ich finde es auch unmöglich, aber zumindest ist es öffentlich. Während andere, ganz viele Leute sozusagen verborgen, ihre Leute aus Gefängnissen rausholen oder verhindern, Staatsanwälte bestechen und Richter bestechen und so weiter, damit ihre Leute gar nicht erstmal verurteilt werden. Also das einzig Positive daran ist, es ist öffentlich passiert. Da kann man ihn kritisieren, aber ich halte das nicht für einen Konflikt zwischen Gerechtigkeit und Mitgefühl, sondern Familien, Sippendenken. Ich kümmere mich um meine Familie, meinen Clan, meine Sippe. Ich meine, es gibt es ja in vielen dieser Korruptionsstrukturen, dass man halt seine Leute, diese Amigo-Connections, ja, dass man seine Leute fördert, unterstützt und Korruption einfach durchsetzen kann. Ja? Und da finde ich, also das wird begünstigt durch anonyme Bezüge. Und wenn es mehr lokal Zusammenhänge gibt, wo man das mitkriegt, kann das auch eher, sagen wir mal, reduziert werden. Aber das braucht wiederum die Einsicht auch in die Gehirnunterblendung, die man selber hat. Und ohne das, es ist unglaublich, weil es so viele soziale Werte und Bedürftigkeit, alles spielt miteinander, spielt halt zusammen. Und ich möchte jetzt noch einen Punkt erwähnen, wenn wir immer nur auf das Materielle gucken, wenn also die kurz- und langfristigen Bedürfnisse das Einzige sind, was uns interessiert, dann bleiben wir in diesem materialistischen Denken verhaftet und das erfüllt uns nie völlig. Da bleibt immer etwas unbefriedigt, weil und deswegen finde ich es auch gut, einen spirituellen Weg zu unterrichten, Leuten Wege zu zeigen, wie sie auf eine andere Weise zu einer gewissen Zufriedenheit kommen können, die nicht darin besteht, immer mehr zu haben, sondern die eigenen Werte zu entdecken und die zu leben in einem Kontext, wo man natürlich genug zu essen hat und also die kurz- und langfristigen Bedürfnisse gestillt werden. Das ist schon so, aber ohne ein Gefühl von Verbundenheit mit dem großen Ganzen, ohne ein Gefühl von Zugehörigkeit zu einem großen Ganzen, ohne ein Gefühl von Geborgenheit da, wo ich bin und wo ich lebe, wird es immer Korruption geben. Und von daher glaube ich auch, dass Samsara nie perfekt wird, weil es immer Leute mit Verblendungen geben wird. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, aber es kann hier beginnen, indem halt bestimmte Menschen ethisch leben. Und ich finde es ein Riesenproblem. Und wenn man Gerechtigkeit nur auf Wohlstand reduziert und nicht auch erweitert im Sinne von, ich sehe einen Menschen oder die viele Menschen mit ihren vielfältigen Bedürfnissen, auch sozialen Bedürfnissen, auch Anerkennungsbedürfnissen, ja, also Zugehörigkeitsbedürfnissen, dann fehlt da was. Also es reicht nicht nur, dass alle die gleiche Menge, den gleichen Gehalt kriegen. Ich meine, ich bin auch fürs Grundeinkommen, weil ich denke, es ist eine Chance, mal, also auch für die ganzen kreativen Berufe, vielleicht was, also mit weniger Stress, ihre Kreativität zu leben. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch, Menschen wollen eine Aufgabe haben, die meisten. Die kriegen auch ein Selbstwertgefühl, wenn sie Dinge zu Wege bringen, wenn sie an einem größeren Ganzen, einem größeren Kontext mitarbeiten. Also von daher, ich finde es ein ganz, ganz komplexes Problem. Und finde es aber trotzdem gut, dass wir über das Thema sprechen, weil da viele falsche Vorstellungen da sind. Wenn alle gleich viel Geld hätten, dann wären alle gleich glücklich. Das glaube ich eben nicht. Weil was ist für dich Glück? Was ist für mich Glück? Worunter leide ich? Worunter leidest du? Das unterscheidet sich halt. Und wenn man dann noch unterschiedliche Kulturen und Schichten und Altersgruppen anguckt, das ist schon ganz schön komplex.
Deswegen hat wahrscheinlich Michael Sandel, der ganz berühmte Harvard-Professor, da ein sehr dickes Buch geschrieben zum Thema Gerechtigkeit. Kann man tatsächlich anraten, das Buch, weil er ja in dem auch viele von diesen Beispielen bringt, in denen wir immer wieder neu entscheiden müssen, was ist denn jetzt gerecht?
Ja.
Ne?
Ja.
Das fängt ja bei ganz einfachen, fängt ja bereits in der Familie an, wenn ein Kind weniger Taschengeld bekommt als das andere und wieso bekommt jetzt dann das eine Kind noch Geld von der Tante und kriegt sie dafür weniger von den Eltern. Also ich meine, allein das, da geht es ja schon los. Ich meine, die Gerechtigkeit, weil ich glaube, dass der Mensch ja von sich so ein Gefühl hat von Gerechtigkeit.
Ja.
Und wenn die in irgendeiner Art und Weise verletzt wird, dann beginnt ja der Ganze. Ne? Dann beginnt ja so viel Verletzung und dann beginnt die Kränkung. Die geht ja bis hin zu dem Punkt, an dem die Eltern sterben und dann geht es um das Erbe und ne, das ist ja, zieht sich ja durch Familie vom Anfang bis zum Ende.
Ja.
Also diese Gerechtigkeit, allein schon im persönlich privaten Bereich, ist ja ein Riesenthema allein schon.
Aber das wird sehr schnell, ich habe viele Erbstreitigkeiten mitgekriegt, weil Schülerinnen zu mir kommen und sagen, ich habe mir das nie vorstellen können, dass ich mit meinem Bruder, mit meiner Schwester wegen so Kleinigkeiten einen Streit erlebe. Hätte ich mir nie vorstellen können. Und dann, aber es ist natürlich auch so, wenn man das nur aufs Materielle schiebt und sozusagen andere Werte nicht lebt, also ich sag mal, die einen machen eine Lehre und haben schon ein bisschen selber Geld, die anderen dürfen aufs Gymnasium, das kostet natürlich die Eltern Geld, aber die kriegen dadurch eine andere Möglichkeit der Bildung und dann der Ausbildung. Also Und die einen sind eben extravertiert, die anderen sind introvertiert, die einen können gut reden, die anderen nicht so gut. Also ich finde es unglaublich schwierig und deswegen finde ich toll, dass die Gesellschaft als Raum der Vielfalt potenziell die Möglichkeiten bietet, dass unterschiedliche Kinder auch in unterschiedlichen Kontexten Freude und Anerkennung und Selbstwertgefühl erleben können, Selbstwirksamkeit, weil sie irgendwo mitarbeiten. Es gab vor Jahren ein wunderbares Projekt in Berlin, wo türkische und deutsche junge Buben, also männliche Jugendliche, einen gemeinsamen Boxverein hatten. Und die hatten null Probleme damit, dass die einen Jungs aus einer anderen Kultur kamen. Die haben einfach zusammen geboxt und waren sowas von gut und haben irgendwelche Boxwettkämpfe gewonnen. Und das hat mich so gefreut. Das ist ganz Simples, aber wenn man zusammen was macht, wo man etwas tut, dann erlebt man eine andere Art von Gleichwertigkeit, die sich nicht nur im Geld misst und in Kleidern. Für mich ist das alles eine Verschiebung einer Problematik, die nicht wirklich verstanden wird, wenn man das dann nur noch auf Klamotten und schicke Schultaschen oder was weiß ich was schiebt. Da sind Kinder schon nicht mehr auf der Schiene, dass sie ihre Selbstwirksamkeit erleben. Also deswegen finde ich es das Allerwichtigste, dass man Kindern Angebote macht, Jugendlichen Angebote macht, wo sie mitwirken können an was Sinnvollem, an was Größerem, etwas, was größer ist als sie. Und da erleben sie eine Gleichwertigkeit, die sich nicht in der gleichen Höhe von Geld oder von Quadratmeter einer Wohnung messen lässt, sondern, also finde ich unheimlich wichtig, dass man dieses Selbstwertgefühl, diese Selbstwirksamkeit erlebt im Kontext mit anderen zusammen, wo man anders mitarbeitet. Das finde ich so wichtig. Also man kennt es auch von Betrieben. Also ich komme ja aus Süddeutschland und kriege das jetzt wieder mehr mit. Wenn Betriebe lokal verwurzelt sind, die fördern dann den lokalen Fußballverein. Und die investieren einen Teil ihres Gewinns in die lokale Infrastruktur. Ja, und nicht irgendwo verprassen das nur mit 5 Yachten und was weiß ich was. Anderswo. Also da wird auch die Großzügigkeit nochmal anders geweckt im eigenen Umfeld. Und von daher ist Regionalisierung für mich eine der Möglichkeiten, eine der Ansätze, wo man das ganze Thema Gerechtigkeit und Gleichwertigkeit nochmal anders erleben, reflektieren und leben kann. Macht das Sinn?
Ja, das macht natürlich Sinn, ja, dass wir es dahingehend, bewerten. Und wir werden das Thema nicht abschließend in irgendeiner Art und Weise natürlich bearbeiten können, weil wenn sich so viele Ethiker, so viele Leute da Bücher und Bücher darüber schreiben, ist das ganz klar. Allein schon, ich meine, der Konflikt ja zwischen Gemeinwohl und zwischen Freiheit, das sind beides Gerechtigkeitsideen, aber sie widersprechen sich natürlich auch, meine eigene Freiheit und das Gemeinwohl aller. Also wir schließen es an dem Punkt ab und ich denke, du hast da sehr, sehr viel reingegeben zum Thema Gerechtigkeit. Ich werde weiterhin mich mit dem Thema etwas befassen müssen. Ich werde als Sandel lesen mit seinem Buch. Und ja, am besten ist doch immer, sich einem solchen Thema auch noch mit einer Übung zu nähern.
Das machen wir jetzt.